Herzlich willkommen zum neuen Sustainable Podcast mit Merle und Jens. Wir haben heute zwei tolle Gäste aus München, aus der Münchner Region, den Bilal und den Cihan von Hepsi. Hallo, grüßt euch.
Hi, grüßt euch.
Hi.
Hallo ihr beiden. Ihr habt eine Idee, von der ich tatsächlich was gesehen habe zuerst und gar nicht gehört habe. Das kommt selten vor, weil ich schaue zwar schon Fernsehen, aber ich habe das tatsächlich auch da gesehen, wo es vielleicht auch andere gesehen haben, dass ihr eine ja irgendwie spektakuläre Idee habt für, ist es Fast Food? Also was wie würdet ihr das beschreiben? Was habt ihr entwickelt? Was habt ihr gemacht?
Also wir haben die K-Bag entwickelt. Das ist eine neue Art, den Döner zu verpacken, ohne Aluminium und nachhaltig und prozessoptimiert. Ist 100% aus Papier. Und ja, das ist das, was man eben, wie man das am besten verpacken kann. Also ich meine jetzt das Wort oder die Idee am besten verpacken kann, nicht den Döner. Also ist die beste Idee, finde ich, auch den Döner zu verpacken. Und mittlerweile ist es auch nicht mehr für den Döner. Also es ist gedacht, war gedacht für einen Döner, aber mittlerweile wird es auch für viele andere Gerichte eingesetzt, wo wir auch dann ein bisschen anders denken jetzt darüber. Vorher haben wir ein bisschen eingeschränkt gedacht, weil wir gesagt haben, nur Döner, aber mittlerweile gibt es echt viele Fastfood-Gerichte, die damit abgepackt werden. Und ja.
Aber was habt ihr genau gemacht? Also was habt ihr jetzt sozusagen entwickelt und wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen, das anders zu machen? Das wird uns natürlich, oder das wird alle HörerInnen natürlich interessieren. Wie seid ihr darauf gekommen und was macht ihr anders als die anderen?
Also ursprünglich tatsächlich ist die Idee, also ich greife da immer auf so eine lustige Metapher zu. Man kennt ja immer diese üblichen Startup-Stories, die in der Garage entstehen. Unsere Idee ist tatsächlich im Dönerladen entstanden von meinem Vater. Und das war auch so, sagen wir mal, jetzt der initial Tag, wo wir dann gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie was daran ändern und wir wollen die Art und Weise, wie der Döner verpackt ist und wie es einfach gemacht hat, das gefällt uns nicht. Also unser Vater hat uns darauf aufmerksam gemacht und gesagt, warum man da nicht an einer anderen Lösung arbeiten kann, die sowohl als den Döner eben immer noch so frisch hält, also besser als Aluminiumfolie eben frisch hält und andererseits auch eben nachhaltig sein kann, weil es ihm halt wirklich nicht gefallen hat, wie die Alufolie einfach entsorgt wird vor seinem Dönerladen. Und das war dann so der Grundstein, wo wir dann angefangen haben, nach Lösungen zu suchen und gemerkt haben, da gibt's einfach gar nichts auf dem Markt. Es gibt nichts, was irgendwie gut ist oder was irgendwie mit der Alufolie konkurrieren kann. Also man hat ja echt krasse Herausforderungen. Es muss warm bleiben, es muss robust bleiben, es muss mit nach Hause genommen werden von dem Kunden, der isst es da. Und vor allem, was auch nach Hause war, es war einfach seit Jahren einfach the way to go. Seit Jahren wird das so gemacht. Also es ist schon so tief verankert in den Leuten gewesen, das so zu machen. Und mit dieser Challenge sind wir eigentlich dann eben rangegangen. Wir haben dann peu à peu versucht, eben eine neue Lösung zu entwickeln, an neuen Sachen gearbeitet und Schritt für Schritt dann immer eine neue Versionierung gemacht, eigentlich so wie man das eigentlich bei Prototyping eigentlich so macht, also beim Design Thinking, man entwickelt einen Prototyp, man setzt ihn mal ein und dann zieht man sich die Feedbacks raus und optimiert das Ding und so war das eigentlich. Nur bei uns war es bisschen anders, weil wir hatten wirklich gar keinen Plan von Papier, Verpackungen und sonst was. Das Einzige, was da war, ist der Knowledge, den wir eben seit Jahren eben uns angeeignet haben. Zum einen Bilal eben, weil mein Vater jahrelang gearbeitet hat. Also er war eben auch, also ist im Laden immer noch richtig drinnen und hilft da aus und hat da diese ganzen Prozesse im Kopf gehabt. Zum anderen ich halt eben irgendwie mit dieser Softwareentwickler-Denkweise, dass man halt immer mit Trial and Error daran geht und das irgendwie weiter optimiert. Und so war das dann.
Genau, das ist immer die Frage, also was habt ihr für einen Hintergrund? Also jetzt wird mal an Bilal die Frage gerichtet, was hast du für einen Hintergrund? Wie seid ihr, also ihr habt das, oder Gian, du hast gesagt, also wie ihr dazu gekommen seid, das ist an sich wahrscheinlich irgendwie die Idee von eurem Vater sogar war, aber was habt ihr für einen Hintergrund? Also du arbeitest noch ab und zu dann bei deinem Vater mit Bilal oder bei deinen Eltern, aber was habt ihr für einen Hintergrund? Jetzt an Bilal mal die Frage.
Also ich habe eine Ich habe meinen mittleren Bildungsabschluss eben gemacht, habe dann eine Ausbildung zum Kaufmann gemacht, war dann eine Zeit lang im kaufmännischen Bereich tätig. Und dann war halt der Zeitpunkt, wo mein Vater seinen Laden erweitert hat und gesagt hat: Hey, Bilal, wie sieht's aus? Ich brauche Unterstützung. Hättest du die Zeit oder die Lust, mit einzusteigen? Und dann habe ich mich gesagt: Ja, warum nicht? Und so bin ich eigentlich dann in die Welt richtig eingetreten. Wir waren ja immer bei meinem Vater, haben ausgeholfen, ja. Aber es ist anders, wenn man in der Welt drin ist, weil man dann richtig erkennt eigentlich, welche Probleme es eigentlich immer gibt in der gewissen Branche. Das fällt ja auf jede Branche hin. Und das größte Problem, was wir halt gesehen haben oder was ich sehr früh erkannt habe, war einfach der Döner in Alufolie. Es war halt irgendwo ein No-Go. Das war auch immer komisch für mich, weil man kauft ja auch für zu Hause eine Alufolie zum Beispiel, ja, für manche Sachen. Und dann liest man auf der Verpackung, bitte keine warmen und salzhaltigen Speisen einpacken. Dann denke ich mir so, warum verpacken wir dann den Döner in Alufolie? Und so kam es halt dann auch natürlich, wie mein Bruder auch gesagt hat, wir haben gewisse Punkte gesehen mit dem Abfall, Müll, der entstanden ist. Ja, und das war eigentlich dann so eine Initialzündung für uns, wo mein Vater dann gesagt hat: Hey Jungs, lasst uns, versucht doch mal da was zu machen. Und so sind wir dann in die Thematik reingegangen, ja. Rangegangen. Und es war auch so, wir hatten keine, also ich bin kein Designer, ich habe nur ein praktisches Know-how. Ich wusste, welche Verpackung ich brauche, weil ich die Prozesse im Kopf habe, weil ich die Prozesse mit den Prozessen arbeite, und wir wollten eigentlich so eine Verpackung machen, die alle Prozesse mit beinhaltet und gleichzeitig auch den Kunden, der den Döner dann verpackt in der Hand hat, die einfachste Möglichkeit hat, die Verpackung aufzureißen, Nachhaltigkeitsaspekt zu haben, weil wir 50% des Materials dann, die nicht kontaminiert, mit einem Altpapier entsorgen kann und mit dem Reststück einfach, was übrig bleibt, wo der Döner dann drin sitzt, den Döner verzehren kann. Und das war eigentlich dann unser Hindernis am Anfang, weil wir ja alle Punkte nacheinander in verschiedenen Prototypen eingesetzt haben. Wir haben erstens den Prototyp gebaut, dann haben wir es versucht, dann mussten wir da wieder was verändern. Also wir haben 17 bis 18 Prototypen selber erstellt, und die halt wirklich nur durch Schnipseln gemacht worden sind. Also, und ich habe auch vor der Zeit, bevor wir mit dem Schnipseln angefangen haben, war ich auch selber 2 Wochen in der Türkei unterwegs und habe mir mal da die Verpackungen angeschaut, weil ja, man sagt ja, Döner, die Geschichte, der Hintergrund, und da ist auch eine ganz große Verpackungsindustrie in dem Land. Und da habe ich mir mal auch Verpackungen angeschaut, aber wir haben halt wirklich nicht das Richtige für uns gefunden. Und so sind wir dann eigentlich durch Null Know-how oder durch keine fachspezifische Ausbildung, sage ich mal, in das Leben reingerutscht und haben das einfach aus dem praktischen Arbeitsverhalten, was wir ja gehabt haben, das Know-how aus der Praxis eingesetzt und die Tüte dadurch entwickelt, ja.
Das klingt wirklich wahnsinnig spannend. Wie lange hat es denn gedauert von der Idee bis zum ersten Prototyp? Waren das Monate oder hat das Jahre gedauert?
Also Idee, Prototyp war eigentlich relativ schnell. Also, weil tatsächlich wir diese Ursprungstüte ja genommen haben. Das ist diese weiße Dönertüte, die jeder kennt. Und die dann einfach erweitert haben mit einem Verschluss. Das war so das Erste, was wir gemacht haben. Und dann da, also das war relativ zeitnah. Diese erste Prototyp ist sehr schnell entstanden, weil man halt eben schnibbeln konnte. Durch das Schnipseln kann man sehr schnell basteln, also das Basteln ging halt sehr schnell und da kann man sehr schnell was auf die Beine stellen oder also vom Produkt her. Und das ging relativ schnell, das erste Prototyp.
Also wir hatten schon Zeitspannen von 3 bis 6 Monate, wo wir wirklich mit Prototypen richtig auch arbeiten konnten. Also allein die erste Phase, 2 Wochen in der Türkei und dann die Phase, wo wir dann nichts gefunden haben, dann mit der Dönertüte versucht haben, irgendwas zu basteln, irgendwie eine Erweiterung zu machen. Und dann hat man gemerkt, nee, das funktioniert auch nicht so ganz. Also das hat schon seine 3 bis 6 Monate gedauert, bis wir dann auf den richtigen Prototypen dann gekommen sind. Also wo wir auf der Basis dann weitergearbeitet haben.
Ja. Was waren denn da die größten Herausforderungen, dass es nicht klappen konnte? Also wo waren die Punkte, wo ihr nochmal überlegen musstet?
Also die meisten Punkte, also die Punkte, die waren in erster Linie Dichtigkeit. Wir mussten ja den Döner irgendwie dicht bekommen, weil Soße, Fette und so weiter und auch die Wärme. Dann war das Problem mit der Robustheit, also die Papier ist ja ein anderes Material wie Alufolie. Alufolie kann man biegen und so verpacken, wie man es nur nötig und braucht, ja, richtig. Und bei Papier ist es halt natürlich ein gewisses anderes Material. Und da mussten wir auch dann natürlich bedenken, wegen dem Robusten, dass der Döner natürlich da jetzt nicht der ganze Inhalt auseinanderfällt. Und natürlich die Funktionalität, also beziehungsweise der Prozess, den der Dönermann hat, letztendlich, wie man das Brot befüllt und dann den Döner verpackt und gleichzeitig auch natürlich der Kunde, der das dann aufreißt. Also die Punkte alles in einem zu bringen, war halt schon ein Hindernis für uns. Aber das haben wir auch nur erlangen können, die Kenntnisse, indem wir die Prototypen gebaut haben, getestet haben und gesagt haben, hey, wir müssen da an dem Punkt noch was machen, weil mit der Dichtigkeit funktioniert es nicht. Dann ging es immer weiter, Step by Step. Und nur so konnten wir dann wirklich Erkenntnisse aus jedem Prototypen herausschließen, dass wir dann am Ende zu Quebec gekommen sind.
Ja, total spannend. Ich hatte jetzt bei dir schon mal nach dem Hintergrund gefragt. Ich hatte mit Gian schon mal ein Vorgespräch geführt gehabt. Sag mal kurz, was zu deinem Hintergrund, Gian, was du an sich gemacht hast, also, weil das ist ja schon diese interessante Herangehensweise. Also Bilal hat sozusagen die praktischen Kenntnisse, also ist sozusagen immer vor Ort gewesen, aber was hast du an dich gemacht? Also wie bist du, ja, was machst du an dich? Was machst du an dich, was hast du für einen Hintergrund?
Also ich habe den akademischen Weg eingeschlagen. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit der Vertiefung Informationstechnologie an der Hochschule München. Und dann habe ich noch meinen Master gemacht in Management Technology an der TU München und auch mit Informatik. Also eher Informatik-Schwerpunkt, wobei ich an der TU so ein Entrepreneurship auch hatte als Schwerpunkt. Und da habe ich so ein bisschen mir dieses Wissen abgreifen können, wie man halt also dieses Verfahren eines Prototypen, also dieses Trial and Error praktisch, also wie man als Startup sozusagen generell diese Ansätze verstehen kann, dass man, wie man an Prototypen rangeht, auch dieses Dokumentieren, dass man auch guckt, was eben falsch lief und sowas und was man optimieren kann oder eben Feedback-Gespräche auch mit Kunden führen. Also das ist die Kenntnisse, die ich halt da erworben habe und eben da mit einbringen konnte. Bilal war mehr der Bastler-Typ. Also das kann er immer noch am besten von uns beiden. Und ich war mehr oder weniger auch so die Stütze, die den Prozess so im Auge behalten hat und wie man halt rangeht und wo wir das testen und was die Feedbacks waren.
Wobei, womit wir schon ein bisschen beim Eingemachten sind, also ihr seid der Bruder immer. Wie ist denn das in der Zusammenarbeit? Das wäre natürlich auch nochmal interessant zu wissen, also wie ihr zusammenarbeitet.
Sehr lustig. Ich glaube, dass, weil wir eben ja, wir sind ja auch also südländischer Herkunft, also Deutsche mit Migrationshintergrund und da ist das Temperament natürlich auch so ein bisschen dabei bei uns beiden und das kommt auch immer wieder zur Geltung, aber das hat alles seine Vor- und Nachteile, aber finde ich auch nicht so große Nachteile. Was auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil ist, dass man halt seinem Partner einfach wirklich blind vertrauen kann. Das ist so wichtig für dich beim Startup, dass ich einfach weiß, er ist ja mein Bruder, er wird mich nie irgendwie verarschen, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, oder irgendwas hinter meinen Rücken machen, oder er wäre auch in anderen Ebenen auch für mich da. Und das macht schon etwas leichter. Natürlich sind dann auch immer diese Sachen wie, wenn man am Esstisch sitzt, dann redet man einfach über das Startup, was auch nicht manchmal sein sollte. Wenn man halt mit der Familie da sitzt, dann ärgern sich die anderen. Aber es ist so, wir sind schon immer aus dem Familienunternehmen raus. Also meine Eltern sind seit Jahren und unsere Eltern sind seit Jahren selbstständig und wir haben es einfach gelernt, so damit auf, also groß zu werden. Also für uns war das Geschäft immer ein Hauptthema auch. Und so führen wir es eigentlich jetzt in der nächsten Generation weiter.
Ja, und auch dieses Unternehmen heißt ja immer die Höhen und Tiefen. Und natürlich hatten wir in unserer Familie, mein Vater hatte auch seine Höhen und Tiefen in seiner Unternehmenszeit, ja, also der Zeit als Unternehmer und ist er immer noch. Und da lernt man einfach draus. Man lernt dann leichter aus schwierigen Situationen rauszukommen. Man muss den Zusammenhalt sieht man dann eher, als wie auf Konfrontation zu gehen. Aber letztendlich, man weiß ja, wie Brüderliebe und Schwesterliebe ist. Es gibt immer Streitigkeiten und dann gibt es auch die Versöhnzeit dann danach. Und von dem her, glaube ich, tun wir uns dann ganz gut ergänzen, glaube ich.
Euer Name ist ja auch so interessant. Wie seid ihr da denn drauf gekommen?
K-Back?
Oder ja, oder auch Hepsi.
Tatsächlich, beim Hepsi haben wir uns ein bisschen schwieriger getan als bei K-Back. K-Back war so die Idee, der Name Kebab eben, dass das eben diesen Bag noch beinhaltet, wenn man eben das letzte B austauscht. Das ging relativ schnell eigentlich. Und da waren wir alle auch gleich fein damit. Da haben wir gesagt, hey, das ist ein cooler Name, das nehmen wir. Bei Hepsi haben wir uns relativ schwer getan, weil wir echt keine Idee hatten, wie man das am besten irgendwie verpackt. Also ich rede jetzt wieder von verpacken. Ich meine, wie man halt die ganzen Ideen, die man hat, die Vision, die man hat, in einen Namen eben reinbekommt. Und wir wollten natürlich nicht nur das Verpackungsunternehmen sein oder der Dienstleister sein, der Nachhaltigkeit irgendwie in der klassischen Weise ist, wie es gerade in der Branche ist. Das heißt, sie haben irgendwie haben ein alternatives Papier, das benutzen die und das stufen sie als nachhaltiger ein, sondern für uns war es auch wichtig, diese funktionale Seite mit einzubeziehen, um daraus dann eben die Nachhaltigkeit zu verbessern oder zu verstärken. Und da sind wir auf den Namen dann auf Hepsi gekommen, auch mit ein bisschen Hilfe. Und das steht ja auf Türkisch. Das bedeutet auf Türkisch alles. Und das hat dann auch wieder so ein bisschen die Frage, die man vom Dönermann auch immer bekommt, ob der Döner mit allem sein soll. Das hat alles so sein Zusammenspiel gehabt. Und deswegen sind wir da auf Hepsi gekommen und waren dann eigentlich ziemlich gut, also waren ziemlich damit einverstanden, dass wir das hernehmen.
Wieder ein Wort dazugelernt auf jeden Fall. Das wusste ich natürlich nicht, oder wussten wir, glaube ich, beide nicht irgendwie auch so, dass es dann alles heißt und aber stark. Also eine gute Idee. Jetzt ist natürlich auch die Frage, also ihr könnt es natürlich gut ausprobieren. Also ihr habt ja wahrscheinlich jetzt also über sozusagen das Familienunternehmen auch viel ausprobiert. Nutzt ihr da gar keine Alufolie mehr beispielsweise und nutzt ihr sozusagen nur eure Produkte und wie kommt das überhaupt an? Also was haben die Leute das bemerkt? Also haben die Gäste das bemerkt, dass da sich was verändert hat? Und was haben die dann vielleicht auch gesagt? Vielleicht mal an Bilal.
Also ja, wir nutzen natürlich, mein Vater hat seit Beginn eigentlich immer dann die Verpackungen genutzt, ja. Es gibt natürlich hin und wieder immer Kunden, die sagen, ja, bitte in Alufolie verpacken, aus was für einem Grund auch immer. Aber der größte Teil der Kunden also ist mit Papierlösung zufrieden, weil die auch selber sagen, ich will meiner Gesundheit nichts antun, ich will der Umwelt auch was beitragen, weil viele Menschen mittlerweile es erkennen und bewusster werden, wie Aluminium sich auf die Umwelt wie Aluminium als Rohstoff die Umwelt belastet in der Entwicklung oder in der Herstellung und auch gesundheitliche Bedenken bei vielen Menschen aufgetreten sind. Man sieht es ja anhand den Deos und so weiter, wo man gesagt hat, wir müssen Aluminium jetzt da rausnehmen und so weiter. Also es gibt sehr viele Aspekte und die Kunden sind eigentlich glücklich darüber und sind endlich mal froh, etwas Neuartiges auch in der Hand zu halten, weil der Döner hat irgendwie seinen klassischen Stil, ja, Aber der klassische Stil war eigentlich nicht richtig mit der Alufolie so gesehen. Und jetzt sagen die, hey, wir haben ein geiles Produkt, wir haben den Döner, das, was wir lieben. Und jetzt haben wir auch endlich eine Verpackung, mit der wir auch leben können. Und das ist natürlich das Beste dann für den Kunden. Ganz klar.
Die Frage, die ich jetzt noch hatte, die habe ich mir vorhin aufgeschrieben, dann tatsächlich wieder vergessen zu fragen, ist, was wird denn in der Türkei gemacht? Wie packen die es ein? Nutzen die da auch viel Alufolie oder gibt es da eine ganz andere Verpackung oder was gibt es denn da alles?
Also in der Türkei ist es natürlich so, da wurde nie Alufolie verwendet. Also es ist immer in Papier, immer schon Papier. Das war in der früheren Vergangenheit so, wird auch in der Zukunft so bleiben. Die sind eher nicht befreundet mit Aluminium in der Türkei, hat aber auch den Hintergrund, weil der Döner ist ja ganz anders aufgebaut in der Türkei. Es ist ein ganz anderes, weil das, was wir in Deutschland kennen als Döner, das wird auch im globalen Welt mittlerweile, also global wird es jetzt schon als German Döner bezeichnet und nicht als der klassische eigentliche Döner, weil der Döner besteht in der Türkei nur aus dem Fleisch und aus Zwiebeln und aus Tomaten und bisschen Salz und bisschen rote Paprika. Und das war's dann eigentlich. Und hier haben wir natürlich einen German Döner und der German Döner, der ist dann natürlich mit Soße und mehr Inhalt, ja, mit mehr verschiedenen Salaten und so. Und da hat man was Besseres gebraucht als Papier, weil die alte Lösung, diese einfache Papierlösung, die es ja auf dem Markt immer noch gibt, hat nicht gepasst zu dem Döner. Und deswegen ist mein Vater wie auch die anderen, die damals mit Döner angefangen haben in Deutschland, sind dann zur einfachsten Lösung gegangen und das war Aluminium. Genau. Aber in der Türkei wird grundsätzlich nur in Papier verpackt.
Ich erkenne es. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Also ich kann mich entsinnen, in Griechenland zum Beispiel, also so Gyros und so weiter, tatsächlich auch oft in Papier. Ne? Also, genau, oder in Papier, ich habe, glaube ich, Alu da auch noch selten gesehen. Aber interessant, ne? Dass das, dass die Entwicklung so falsch laufen kann und dann auf jeden die Leute dann denken, es sei normal irgendwie, dass das hier praktisch immer alles in Alu verpackt ist. Und ist es denn auch eine Kostenfrage? Das wäre jetzt auch nochmal eine Frage von mir an euch. Ist es eine Kostenfrage, dass Alu auch teurer ist auf Dauer?
Eigentlich Kostenfrage ist es jetzt so, dass eigentlich unser Produkt teurer ist als Aluminium, weil wir ein sehr spezielles Papier nehmen. Unser Papier ist nicht beschichtet und wir haben ein hundertprozentiges aus Papier, aus Holzfasern und pflanzlichen Zellstoffen. Wir haben ein dichteres Material, damit wir eben verdichtet sind und wärmebeständig werden. Und da sind wir jetzt im Verhältnis jetzt 3,5 Cent teurer. Also so ungefähr ein circa Wert. Es ist jetzt nicht die Welt, glaube ich. Davon werden wir, glaube ich, nicht ärmer, aber dafür tun wir wirklich was Besseres der Umwelt, weil ich finde ja persönlich zum Beispiel, Aluminium ist ein super geiler Rohstoff. Es ist, aber es muss halt genau da eingesetzt werden, wo wir es brauchen. Und ich glaube, für die Verpackungsbranche ist es halt, ich meine, es gibt es ist Alternativen, wo wir einfach da besser auskommen.
Also da würde ich auch gerne noch was dazu sagen. Es ist, also auch von Rohstoff gesehen, von der Herstellung ist natürlich, hat es eben das, was es verursacht. Das weiß auch jeder, dass es nicht gut ist. Aber wenn Aluminium auch mal wirklich recycelt werden kann, so wie es auch jeder will, dann ist es eigentlich ein wunderbarer Rohstoff, es zu recyceln. Und dann macht es ja das eigentlich alles ein bisschen besser. Aber so in der Art und Weise, wie es gerade benutzt wird, wird es halt nicht recycelt. Und das heißt, man verliert so viel eigentlich an einem Rohstoff, der erstens schwierig oder umweltbelastend hergestellt wird und zweitens ihm nicht mal wirklich eine Chance gegeben wird, recycelt zu werden. Also, und dann muss man mal das Gesamt betrachten, wo überall auch dieser Rohstoff fehlt. Also sind ja Automobilbranchen davon betroffen und was weiß ich alles. Und dann wird es halt irgendwo eingesetzt, wo das einfach nur weggeschmissen wird und letztendlich verbrannt wird.
Ihr habt ja mittlerweile auch sehr viel mehr Produkte als nur im Endeffekt für den Döner, sondern auch für lange Burritos, habe ich gesehen, für Sandwiches, für Pommes. Wie geht ihr da an potenzielle Kundinnen und Kunden heran oder gehen die direkt an euch heran und haben von eurer Idee gehört? Also wie funktioniert das Und funktioniert es gut? Also habt ihr viele Anfragen? Genau.
Also früher war das ein bisschen anders. Am Anfang sind wir wirklich von Tür zu Tür gelaufen und haben, das war auch nötig, weil wir mussten auch den Feedback holen und wir müssen einfach mal sehen, wie das ist. Und dadurch ist ja dann auch alles entstanden. Man hat dann diese Varianten entdeckt, wo man auch gesagt hat, hey, ohne, also Döner alufrei zu verpacken, muss man auch einen Dürüm alufrei verpacken für den Laden, anders geht das nicht. Und da hat dann die Reise nicht aufgehört. Das heißt, wir haben dann an mehr Sachen gearbeitet, mehr Sachen herausgebracht, mehr Produkte angeboten. Und jetzt war natürlich auch so, dass wir mittlerweile medial auch einfach aufgefallen sind. Die Leute haben uns gesehen, die haben auch unsere Vision verstanden, das Produkt auch mal gesehen. Und mittlerweile arbeiten wir sehr stark in Social Media. Also wir haben jetzt letztens vor 2 Wochen ein Reel gepostet. Das hat schon über 500.000 Aufrufe. Und also organisch sogar, das ist einfach so weiter gepostet, weiter verschickt worden und viel kommentiert worden. Und mittlerweile gehen wir halt eher online an die Leute ran und versuchen auch natürlich die Leute auch aufzuklären, auch mit dem Kanal. Also was da einfach schief läuft und wie man das einfach besser machen kann. Und das kommt auch gut an. Also es entstehen Diskussionen, also da redet man darüber, die Leute kommentieren halt und diskutieren auch drauf und dann gibt jeder auch seine Meinung dazu ab. Und viele Läden sehen das auch. Also das wird auch, glaube ich, auch momentan sehr oft an Dönerläden verschickt, dieses Reel. Das heißt, also man merkt, dass diese Gesellschaft auch mitwirkt eigentlich, dass sie sagt, hey, da ist was da, benutzt das einfach. Also ich will das nicht mehr in der Alufolie haben. Hier ist eine Lösung für dich, was du eventuell benutzen kannst. Und das, mehr oder weniger, das ist so die Weise, wie wir arbeiten. Also wir arbeiten sehr stark mit Mundpropaganda, dass es halt rum erzählt wird und natürlich, dass es auch in verschiedenen Läden eingesetzt wird. Das ist auch was, woran wir arbeiten. Also jeder einzelne Laden, der das einsetzt, ist eigentlich wirklich ein weiterer Beweis, dass diese Lösung funktioniert. Und das in der Masse, ja, genau.
Ich glaube, das ist ja auch oft Unwissenheit. Das ist ja gar nicht böse gemeint, würde ich jetzt mal sagen, jetzt von den KundInnen, die dann da unterwegs sind und da praktisch sich ganz normal den Döner oder auch Pommes irgendwie in Pommes in Alu gibt's auch, ne? Aber irgendwie anders einpacken lassen und dazu mitnehmen dann so. Wir haben ja nicht nur das Problem dann mit dem Alu, das hattest du auch mal im Vorgespräch gesagt, Gian, damals. Das ist ja dann die Plastiktüte, das ist der Alu, das ist die Serviette, das ist
ja
alles.
Auf, ja.
Das hört nicht auf, das sind ja so viele Komponenten, die da mit drin sind und das wird alles zusammengeknüllt und dann am besten einfach in normalen Müll geworfen und das wird dann verbrannt in der Regel, ne? Also zusammen. Ja. Und da ist praktisch was drin, was auf dem Kompost könnte und darüber hinaus nimmt Alu, Plastik und Papier. Und das ist ja nicht so toll. Aber das ist ja natürlich wirklich oft die Unwissenheit, dass viele, glaube ich, die dann Laden haben, das nicht wissen, dass es da eine Alternative gibt und die Leute, die da einkaufen, wissen ja auch nicht, dass es was anderes gibt. Und da ist die Frage, also wie ihr die da auch hinbringt vielleicht. Also habt ihr da schon mal irgendwie Aktionen gemacht oder habt ihr schon mal sowas gehabt, irgendwie jetzt bei euch oder so, dass da was gab? Oder
also wir haben geplant haben wir viel. Wir haben zum Beispiel mit Städten schon teilweise gearbeitet, also die dann eben, finde ich, eine mega Idee, die dann eine Initiative starten und sagen, hey, wir geben an die Läden Testkartone ab, die das eben testen können, damit halt die Stadt alufrei wird. Das haben wir auch schon hinter uns. Hat auch ganz gut funktioniert. Und natürlich geben wir auch immer Muster den Leuten rüber. Also wenn jetzt jemand anfragt, geben wir auch wieder Muster, schicken wir denen welche rüber, dass sie es austesten können. Warum? Weil sie ja auch ein bisschen damit mal in Kontakt kommen müssen. Die müssen das einfach mal in der Hand haben und das besser für sich einschätzen können. Auch wegen den Größen, ob das ein großer, kleiner ist oder wie viel sie auch da befüllen und alles. Also wir geben eigentlich viel an die Leute weiter und versuchen das auch denen zu helfen, dass sie das auch wirklich im Laden dann benutzen können.
Also es könnten fast Workshops sein, also wenn ich das so richtig höre, weil ihr natürlich verschiedene Produkte habt und um die richtige Nutzung dann auch zu können, wäre es ja fast schon gut, dass ihr irgendwie was anbieten könnt, so dass die Leute es richtig nutzen. Ne? Nicht, dass sie die falsche Tüte nehmen für einen Döner und denken, die ist zu klein, aber das ist die Tüte für die Pommes oder so. In die Richtung geht's ja fast. Also wenn die Leute das dann richtig nutzen, eben auch, dass sie auch merken, also es macht Sinn, es funktioniert und vor allem ist es dicht. Ne? Ich meine, das ist ja auch das, was vorhin Bilal sagte. Es hält dicht, es muss dicht halten. Und das, was ihr jetzt auch nochmal gesagt habt, das war, glaube ich, auch Bilal, mit der Holzfaser, dass das das nicht beschichtet ist, das Papier. Ne? Das ist ja so von außen nur gar nicht zu sehen, aber es muss ja irgendwie so fest sein, dass nichts durchgeht. Und trotzdem sollte es so sein, dass nichts abgegeben wird, sozusagen an den Körper irgendwie von der Tüte. Und genial. Aber genau, ich mal weiter an Merle, du hast was, genau, sorry.
Ja, ich wollte mal fragen, was eure Ideen denn für die Zukunft sind. Ihr habt jetzt ja schon echt viele Produkte entwickelt und habt ihr da noch Ideen, die ihr verraten könnt? Oder sind das eure Geheimnisse?
Na, Geheimnisse haben wir einige, aber was ich so allgemein vielleicht sagen kann, ist, dass wir es halt daran arbeiten, natürlich mehr, also auch andere Produkte nachhaltiger, also Verpackungen nachhaltiger zu gestalten, also die, die man einfach kennt, da gibt es ja viele, die beliebten, die gerade eingesetzt werden, also die gekauft werden, die wollen wir, da haben wir schon auch Lösungen da, wir müssen die noch ein bisschen ausarbeiten und natürlich auch in Richtung Mehrweg zu denken, dass man da auch was macht, wobei das wieder ein sehr spezielles Thema ist, da arbeiten wir auch, haben wir auch schon mit Hochschulen darüber geredet, da sind wir auch immer up to date, dass wir uns auch Studien und so mal durchlesen und dass wir da auch eine Lösung haben für die Sparte, das Mehrweg halt auch in Zukunft. Also meine Meinung, sage ich jetzt mal, besser einsetzbar ist.
Ja, genau. Aber wir wollen nur nicht mit den Verpackungen bleiben letztendlich. Wir wollen ja auch Systeme, eigentlich ein System, ein Kreislauf damit erzeugen, weil es in der Deutschen Verpackungsinstitut, da haben wir mal, waren wir in einem Podcast auch mal mit dabei und da ging es um die Nachhaltigkeit und da hieß es dann am Ende, Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur, dass man ein umweltbewusstes Material einsetzt, sondern Nachhaltigkeit kann man nur erzeugen, wenn man Funktionalitäten in Verpackungen nachweisen kann und das ist eigentlich unser Ding, was wir machen wollen. Wir wollen Funktionalitäten nachweisen, wir wollen Recyclingquoten nachweisen und wir wollen natürlich auch Unternehmen und Konzerne oder Gastronomen vor allem und Gastronomiebetriebe und Restaurants wollen wir dazu bringen, diese Funktionalität, die wir in unseren Verpackungen sehen mit einer gewissen Recyclingquote, muss ja auch am Ende vom Kunden richtig genutzt werden können, damit er es dann wegschmeißen kann. Aber wenn er jetzt zum Beispiel in einem Restaurant oder auch in der Öffentlichkeit keine Alternative sieht, um Mülltrennung da schon anzufangen, dann kann man auch die funktionalen Verpackungen nicht richtig entsorgen. Also es ist ein Riesenthema, ja. Und da muss man, glaube ich, viel mehr jetzt an die Sache rangehen und auch das Bewusstsein der Bevölkerung einfach mal aufwecken und sagen, hey, wir brauchen nicht nur einen Müllbehälter in der Öffentlichkeit, wo man alles reinschmeißt, sondern es müssen drei Partien sein, wo man da schon anfängt, Müll zu trennen. Ja. Also ich glaube, da muss man da schon hin, auch in der Gastronomie auf jeden Fall.
Ja, also ihr habt einiges gesagt, was auf jeden Fall richtig ist, was ich sofort unterschreiben würde. Ich hoffe einmal, dass ihr viel bekannter werdet und wir hatten es ja vorhin schon mal gesagt, also interessant sind sicher auch Festivals, falls uns jemand hören sollte, der praktisch bei Festivals arbeitet oder so. Wir haben an so ein ganz großes gedacht, eben auch im Norden Deutschlands, die sehr nachhaltig sind, kann ja auch sagen, Wacken. Aber es gibt auch andere, die dieses gut machen wollen und umsetzen wollen. Wäre schön, wenn ihr da auch zu sehen seid und wenn die Idee sich einfach verbreitet, weil das genau der Punkt ist. Ne? Also ich glaube, die Leute können sich verändern, die Menschen können sich verändern, aber sie müssen wissen, dass es eine Alternative gibt, eine andere genau. Lösung, die von euch ist und die dann auch nachfragen, also wenn es die nicht gibt, das wäre dann der nächste Punkt, dass wenn es die nicht gibt, sie aber kennen und sagen, habt ihr an sich nicht Hepsi und die Leute dann das nachfragen bei euch von dem Geschäft am besten und dann fragen, ja, können wir da auch mal vielleicht eine Probepackung haben, um das auszuprobieren. Aber genau, also da ist sicher noch ein guter Weg zu gehen, aber wir sind schon am Ende. Aus dem Grund bin ich jetzt hier schon wieder so am Sprechen, aber wenn Merle jetzt noch eine Frage stellen wollte, dann gebe ich nochmal an Sie weiter, sonst habe ich nämlich ein bisschen auf die Zeit geachtet dieses Mal. Und ja, hoffe einfach, dass das viele da draußen gehört haben, was es für Möglichkeiten gibt. Also gerade ich sage nicht nur Döner, ich sage auch Pommes, ich sage auch andere Sachen. Ich habe vor kurzem, kann ich auch noch erzählen, die Geschichte mit einem Fischbrötchen. Das würde auch gut passen, weil das Problem ist bei Papiertüten, dass es an sich immer durchgeht. Das so, also ich rette öfter was über so eine App. Jetzt will ich nicht alle nicht das komplette Name-Dropping machen, aber es gibt so eine App, es gibt ja verschiedene andere Apps, aber eine App, über die ihr dann Essen retten könnt. Und wenn ihr da was rettet, dann kann es eben passieren, dass ihr dann eine Tüte bekommt, wo ein Brötchen schon längere Zeit drin ist. Und das ist dann schon meist durch, das Ding. Mm, yeah. Das heißt, also die Tüte ist dann durch und das Essen ist auch noch okay, aber die Tüte ist durch und ich glaube, da würde es auch sehr gut passen. Aber Merle, jetzt gebe ich das Wort weiter. Sorry.
Ich habe noch eine ganz kurze Frage an euch. Und zwar haben wir auch ein paar Hörerinnen und Hörer aus München oder der Region. Vielleicht mögt ihr ja verraten, wie auch euer Familiendönerladen heißt, damit wir auch mal vorbeikommen können und vielleicht die Verpackung auch direkt mal ausprobieren können selber und anschauen können, genau.
Also der Laden von meinen Eltern, der ist nicht ganz in München, der ist ein bisschen außerhalb, in Weilheim, ist der Antalya Döner Kebab in der Kaltmoserstraße. Aber wir haben auch viele in München, die es verwenden. Also wenn ich die Namen nennen darf, weiß ich nicht. Also ganz einer meiner Lieblinge, Hans Kebab in München, der ist auch einer der ersten, mit dem ich angefangen habe, dann gibt es Herai noch, wieder, da mussten wir Prime Kebab
in Pase,
ja,
das Bavarian Oriental.
Genau, oder, das sind so Leute. Fällt dir noch was ein?
Oder also Grill zum Beispiel ist,
oder Grill,
ist ein Cevapcici, der macht Cevapcici, wirklich klasse Cevapcicis.
Und jetzt auch ganz neu, Türkic in München. Fängt auch jetzt bald an. Da sind wir auch mega gespannt auf die. Da sind einige da, kann ich viele aufzählen.
Ja, sehr cool.
Ich hoffe, Ziel ist es nicht mehr aufzuzählen, sondern Ziel ist es einfach, dass es überall ist. Das wäre natürlich ein Traum.
Das stimmt.
Ja, vielen Dank, Mensch. Also wir bekommen langsam Hunger, glaube ich. Ich hatte von Anfang an, glaube ich, schon Hunger, aber jetzt habe ich noch größeren Hunger bekommen durch euch. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass ihr euch einfach da noch besser vernetzen könnt, aber dass ihr da noch mehr auch woanders seid, also außerhalb Münchens. Ich bin jetzt nicht mehr in Berlin leider, aber Berlin ist natürlich dann auch wahrscheinlich mal eine Reise wert für euch. Oder da habt ihr wahrscheinlich auch schon ein paar. Aber ihr habt die Referenzen auch bei euch auf der Website stehen, das wollte ich noch fragen, ne? Die sind auch bei euch,
genau. Also ihr sozusagen. Einige. Ja. Einige haben wir auf der Website so jetzt die Top aus Deutschland, sage ich jetzt mal, die haben wir da referenziert.
Ja.
Und auch einer aus dem Berlin, auch einer in Berlin, falls du drüben bist, kann ich dir Kebab with Attitude empfehlen. Super Laden, super auch Gastronom, sagt auch schöne Grüße von mir. Und auf der Seite haben wir auf jeden Fall welche referenziert, ja. Da werden auch bald noch mehr referenziert. Das ist jetzt erstmal nur eine kleine Liste, aber da kommen noch mehr rein dann.
Super. Ja, vielen Dank jetzt an Bilal, vielen Dank an Gian, vielen Dank an Merle. Hat Spaß gemacht mit euch und wir hoffen einfach, dass sich eure Idee durchsetzt und dass ihr einfach immer bekannter werdet und viele da draußen das hören und euch bekannt machen. Genau. Danke.
Ja, danke euch. Vielen Dank. Danke für eure Zeit. Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.